Einen schönen guten Morgen, Ulrich Schwer.
Guten Morgen, Herr Arndt.
Vielen Dank für das Frühstück.
Sehr gern.
Was ich hier gerade genossen habe in einer Suite mit dem Namen
Royal Bebel Suite.
In Berlin.
In Berlin.
Sie sind zurück in Berlin. Jetzt auch schon wieder
eine kleine Weile.
Ein Jahr.
Genau.
Jetzt gerade Jubiläum, glaube ich, gell? Im Mai.
Im Mai wird es genau ein Jahr werden, richtig. Also sagen wir mal so, ein Jahr hier im Hotel de Rome. Vorher die zwei Monate im Hotel Telegrafenamt. Wenn ich die noch mitzähle, ist es ein bisschen über ein Jahr. Aber im Hotel de Rome ist es doch in der Tat jetzt Mitte Mai genau schon wieder ein Jahr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wo die Zeit geblieben ist.
Ja, wo ist die Zeit geblieben? Auch zwischen unseren Begegnungen. Denn
richtig.
Ich glaube, es hat niemand zum Start des Hotel-Podcasts so beigetragen wie Sie, Herr Schwer. Vielen Dank. Episode Nummer 3. Damals noch im Hotel am Schlossgarten, Althoff, an die ich mich sehr, sehr, sehr gerne erinnere und die mich natürlich auch darüber hinaus motiviert hat, mit dem Format überhaupt ja durchzustarten,
muss ich sagen. Ja, und auch Gratulation, dass Sie das so wunderbar aufgezogen haben, über 100 Folgen mittlerweile, wirklich beeindruckend und ich höre gerne immer wieder mal rein und gratuliere Ihnen zu diesem Erfolg.
Dankeschön. Auch Ihre Reise in der Hotellerie hat vor 20 Jahren ungefähr in Berlin begonnen.
Ja, genau.
Von daher schließt sich da ja auch beruflich ein Kreis oder hat sich geschlossen im Adlon.
Ja, die Straße runter sozusagen. Mhm. Hotel de Rome gab es damals noch nicht, 2000 bis 2003.
Da wurde noch Geld gehortet wahrscheinlich
ja, genau. Damals hier. Ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt stand es schon komplett leer und dann wurde es über die Hochtief wurde es dann entwickelt und 2006 dann unter der Roccoforte Marke eröffnet und jetzt seit 18 Jahren betreiben wir dieses Haus. Aber zurückzukommen, 2000 bis 2003 im Adlon, da war das hier noch ein etwas ruhigerer Platz und wie Sie sagen, der Kreis hat sich geschlossen, wieder zurück in Berlin und ich bin immer wieder erstaunt. Ich bin ab und zu auch mal wieder im Adlon, sei es auf Veranstaltungen oder einfach, wenn ich in der Nähe bin, dass ich immer noch ehemalige Kollegen von damals treffe. Das finde ich echt klasse.
Was hat sich in dem Segment so die letzten 20 Jahre getan? Viel? Würde ich sagen, hier war der Platz noch ruhiger natürlich damals.
Also generell war Berlin vor 20 Jahren deutlich ruhiger, auch gerade die Entwicklung in der City West, das war ja auch zu der Zeit gar nicht, oder das existierte alles ja noch gar nicht, bis es das Waldorf Astoria, was sich entwickelt hat, nebenan das Motel One, das ist jetzt alles in den letzten Jahren, jetzt auch nicht so letzte Jahre, aber in den 20 Jahren, die ich nicht mehr hier bin, hat sich das stark entwickelt und auch gut gemausert wieder, die City West, ist auch ein sehr schöner Bereich der Stadt geworden. Hier in Berlin, in der Mitte, sozusagen in Berlin-Mitte mit dem Hotel de Rome, dem Ritz-Carlton, dem Adlon, das sind so hier diese Häuser um das Brandenburger Tor herum, unter den Linden. Da gab es jetzt nicht so die große Entwicklung in der Nachbarschaft, das Hotel Lück, was neu aufgemacht hat vor wenigen Jahren, aber ich denke, Berlin generell hat sich unglaublich entwickelt. Der Bettenzuwachs über die letzten Jahre, die Qualität auch in der Stadt. Man merkt einfach, es ist ein anderes Berlin als das, was ich vor 21 Jahren verlassen habe. Mhm.
Roccoforte hat das Haus hier überhaupt erst als Hotel eröffnet.
Korrekt.
War da vorher keins. Das hat eine lange Historie.
Ja.
Können Sie sagen, wo der Name Hotel de Rome herkam? Oder war das so ein bisschen die Brücke zwischen Italien und Deutschland?
Das ist eine wunderbare Frage und das habe ich auch erst gelernt, als ich hier angefangen habe.
Immerhin,
genau. das ist ein ganz komischer Zufall, dass es wirklich auch de Rome heißt. Mhm. Roccoforte als britisches Unternehmen mit italienischen Wurzeln, ist das ein toller Bogen, der gespannt wurde. Aber der Name kommt wirklich ursprünglich vom Hotel de Rome, was ein Grand Hotel war, 400 Meter oder 300 Meter auf unter den Linden zur Seite. Das Gebäude existiert heute nicht mehr, aber das war eines der ersten Grand Hotels auch der Stadt. Und diesen Namen hat man sozusagen adaptiert und hat dieses Hotel auch aufgrund der Nähe, wahrscheinlich dann auch das italienischen Bezug, Hotel de Rome genannt. Hat also nichts mit Rom an sich zu tun.
Ja, ja.
Es sind wie eh so ein paar lustige Dinge bei uns in der Company. Das Hotel in Rom heißt ja Hotel de Russie. Ja, und unser Hotel in Russland, in St. Petersburg, heißt Hotel Astoria.
Genau.
Also das sind so, jedes Mal, wenn ich mich auf irgendwelchen Messen vorstelle und sage, ich komme vom Hotel de Rom, ach, Rom ist so eine schöne Stadt. Nee, nee, Entschuldigung, das ist das Haus in Berlin. Und da gibt es immer aber einen schönen Auftakt, um ein Gespräch zu starten. Also wirklich sehr lustig.
Ja, vielleicht können wir kurz auf die Historie von dem Gebäude eingehen, denn die ist ja spannend.
Ja, 1886 oder 85 bis 87 gebaut als Hauptzentrale der Dresdner Bank. Wenn Sie sich bei uns den historischen Ballsaal ansehen, den originalen Mosaikfußboden, es ist so ein Terrazzoboden, dann haben wir auch so ein Mosaik immer noch in den Boden, wo die vier Hauptzentralen der Dresdner Bank gezeigt werden, also Dresden, Bremen, London und Berlin. Das Haus atmet so viel Historie, ist dann natürlich über die Jahre als Bank genutzt worden, die großen Tresore, Schließfächer im Keller. Dann hat es den Krieg ganz gut überlebt. Es gibt heute noch sehr viele beeindruckende historische Zeitzeugen. Also wir haben zum Beispiel in unseren historischen Suiten haben wir eine Holzvertäfelung, wo noch Splitterschäden aus Kriegszeiten zu sehen sind, die auch so belassen wurden. Dann nach dem Krieg mit dem Beginn der Teilung Deutschlands war es dann auch zeitlang die Staatsbank der DDR. Und dann, als dann natürlich die Mauer gefallen ist und sich Berlin und Deutschland wieder vereint hat, stand es eine Weile leer. Und dann hat man durch die Entwickler natürlich gesagt, das ist ein ideales Hotel. Und ich freue mich, dass sie es auch so gemacht haben und als Hotel auch entwickelt haben.
Und man brauchte nur noch einen Namen und der hat sich auch schnell gefunden.
Hotel de Rom,
super. Genau. Und mittlerweile, wie viele Häuser hat und Ressorts? Roccoforte um die 14, glaube ich.
Richtig, richtig. Wir eröffnen jetzt als allernächstes das Roccoforte Haus in Mailand. Longstay. Mhm. Ganz bald gefolgt von dem Carlton Hotel in Mailand. Dann eröffnen wir ein Haus auf Sardinien. Und auch schon bekannt gegeben Neapel. Das wird ein alter Palazzo, der auch in ein Hotel umgebaut wird. Wunderschön, sehr viel Historie. Auch das erste wirklich wahre Luxushotel in Neapel, da freuen wir uns als Unternehmen sehr drauf. Und dann gibt es natürlich noch viele, viele andere Projekte. Und seitdem jetzt vor 3 Monaten der Teilverkauf an PIF, den Saudi Investment Fund, bekannt gegeben wurde, stehen bei uns die Telefone noch nicht mehr still. Es ist ein sehr großes Interesse an der Marke. Die Investoren stehen fast schon Schlange, wenn ich das sagen darf, ein Haus mit Rocco zu öffnen. Und wir haben unsere Fühler in viele Bereiche ausgestreckt. Der Wunsch ist natürlich auch nach einem Wachstum, einem gesunden Wachstum. Und wenn Sie jetzt noch so 3-4 Wochen warten, dann werden wir wahrscheinlich auch nochmal 1-2 weitere Projekte auch bekannt geben, die jetzt kurz vor der Unterzeichnung stehen. Aber nochmal, erst wenn es unterzeichnet ist, können wir gerne darüber reden, aber es sieht sehr, sehr gut aus. Auch außerhalb Europas das erste Haus wieder zu öffnen.
Genau. Ja, der Saudi-Arabische Staatsfonds mit 49%.
Korrekt.
Soweit ich weiß, eingestiegen. Wie ich es raushöre, sehen Sie das als durchaus positiv für so eine Entwicklung
von Roccoforte? Ja, absolut.
Geht wahrscheinlich gar nicht mehr anders, ne, heutzutage, wenn man sich...
Ja, geht vielleicht auch anders. Es ist natürlich einfacher mit einem sehr starken finanziellen Partner im Rücken, die aber auch Interesse haben an einem Wachstum und das auch mit unterstützen und fördern. Es gibt ja viele Investoren, die im Endeffekt auch nur auf dann Bottomline und die Erträge aus sind. Aber ich glaube, da hat auch, das haben wir auch von Sirocco persönlich gehört, der auch jetzt gerade wieder bei uns war, auch erfahren, dass er auch da tolle Partner hat, mit denen er dieses Hotelunternehmen auch gerne weiter aufbauen möchte.
Das heißt, das Sirocco war bei Ihnen wieder?
Ja, ist gestern
im Haus. Ah, toll,
okay. Genau. Gestern abgereist. Er war auf der IHIF, dem Investors Forum, hatte da auch ein Panel Talk, wo er teilgenommen hat, eine Q&A-Session. Und es ist immer wieder schön, wenn er bei uns im Haus ist, weil Sirocco auch jemand ist, der es genießt, in seinen Häusern zu sein und es auch genießt, mit den Mitarbeitern zu sprechen. Mhm. Und auch jedes Mal, wenn er uns besucht, haben wir auch immer so ein Town Hall Meeting, wo wir alle Kollegen einladen, er die Mitarbeiter anspricht, auch gerade das Positive immer heraushebt. Das Hotel hat sich in den letzten Jahren deutlich nochmal weiterentwickelt, was Qualität angeht. Und das genießt er immer und das schätze ich auch sehr an ihm, das auch mit den Mitarbeitern zu teilen. Er ist auch eine sehr nahbare Person, spricht wirklich mit jedem Kollegen, geht durch den Raum und schüttelt Hände und ist für jede Frage offen. Ganz wunderbar.
Das deckt sich zu 100% mit den Aussagen von Fabian Arendt, der auch schon im Hotel-Podcast war oder ich bei ihm zu Gast im The Charles in München. Und da war nämlich auch gerade Sirocco aus der Tür gegangen und ich sozusagen reingekommen.
Gutes Timing.
Gutes Timing. Ich glaube, er hat mein Taxi dann direkt genommen. Wie sieht es deine Familie aus? Wer kommt irgendwann mal nach Sirocco? Ist da jemand in Aussicht, der auch so nahbar ist?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die Familie Forte ist, also wie sie auftritt, ist unglaublich angenehm. Es ist sehr, ist ein wunderbares Arbeiten. Mhm. Sirocco hat ja 3 Kinder. Lydia Forte kümmert sich um den gesamten F&B-Bereich, Entwicklung, neue Konzepte. Dann Irene, die mit ihrer Spa-Linie, ja, wir haben ja auch die ganzen Guest-Supplies im Haus, in jedem Hotel von Rocco Forte haben natürlich die Produkte von Irene Forte. Es gibt Irene Forte Spas, also das ist ihre Linie, die sie weiterentwickelt. Mhm. Und dann gibt es Charles, den jüngsten Sohn, auch schon Anfang 30, der das Thema Development sehr stark vorantreibt, noch sehr erfolgreich damit ist. Und ich habe Charles, der übrigens auch da war, auch bis gestern, auch für das IHIF, als einen jungen Mann kennengelernt, der großes Potenzial hat, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und da auch sich richtig entwickelt. Er ist, und aber nicht nur er, alle 3 Kinder sind unglaublich sympathisch, sind auch sehr, sehr offen. Man hat einen wunderbaren Austausch, einen unkomplizierten Austausch. Die klassische WhatsApp geht immer und da wird schnell geantwortet, da ist ein Respekt, da ist ein freundliches Miteinander, das weiß ich unglaublich zu schätzen und ich denke, dass er auf jeden Fall dort die Fahne weiter hochhalten kann, das Unternehmen auch weiterführen kann.
Sie haben gesagt, Interessenten mit Rocco Forte zusammenzuarbeiten, die gibt's immer mehr.
Ja.
Das ist auch nachvollziehbar. Vielleicht kommen wir mal ein bisschen auf die Gästestruktur zu sprechen hier im Haus. Weil auch das könnte natürlich in Zukunft ein Weg sein, dass eben der neue Miteigentümer eben auch Gäste nicht nur nach Berlin, aber generell in die Rocco Forte Häuser bringt.
Absolut. Davon gehen wir
aus. Kann mir vorstellen, dass relativ viele doch Gäste hier im Haus aus Deutschland kommen.
Ja, der Großteil, absolut. Mhm. Natürlich USA, UK, das sind unsere größten Märkte. Aber Middle East ist ein Markt, der natürlich auch durch diesen Teilverkauf, also den wir sehen, der auch noch weiter wachsen wird. Ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass wir erstmal noch eine Markenrepräsentanz vielleicht in Saudi-Arabien auch bekommen.
Okay.
Und ich gehe auch davon aus, dass das nicht mehr allzu lange dauern wird. Mhm. Das ist natürlich klar, dass PIF da auch den Wunsch hat, dass es Rocco Forte auch in Saudi-Arabien gibt. Und ich denke, da werden wir auch ganz bald auch was drüber berichten dürfen und können.
Spannend, spannend.
Ja.
Deutschland, UK, USA. Zum großen Anteil gibt es da eine Zahl ungefähr, wie viele Deutsche. Also wir haben immer das Problem, ne? Kennen wir ja, wird ja auch oft diskutiert, dass eben andere Metropolen wie Paris und London dann eher noch internationales Publikum anziehen. Ja. Das ist auf lange Sicht optimierbar, lösbar oder wer steht sich da wem?
Also zur ersten Wege? Frage, gehen wir mal so von 2/3 deutscher Gäste aus. Mhm. Berlin hat absolut als Bundeshauptstadt viel mehr Potenzial für internationale Gäste. Es hapert allerdings an den Flugverbindungen in diese Stadt. Hm. Und ich glaube, das ist die größte Krux. Ich bin, seitdem ich hier bin, in einem sehr guten Austausch mit Visit Berlin, Partner Hotels e.V. Und dort haben wir regelmäßige Treffen und tauschen uns aus. Und habe ich eine sehr interessante Zahl gehört, dass es täglich nach Deutschland 160 internationale Flüge gibt, davon gerade aber mal 6 hier in Berlin ankommen, weil der Großteil sich Richtung Frankfurt und München verlagert.
Also jetzt kann ich natürlich genauso sagen, viel wie in Frankfurt-Hahn oder so. Ne?
So ungefähr. Jetzt kann ich natürlich sagen, das ist nicht so dramatisch, die kommen ja wenigstens nach Deutschland, aber man darf nicht unterschätzen, wie sehr doch eine Direktverbindung sehr viel komfortabler ist für Gäste, auch in ihrer Entscheidung, wo ich denn hinfliege oder wo ich dann auch meine Zeit verbringe. Berlin hat unglaublich viel zu bieten. Und das schätzen unsere Gäste, deswegen kommen sie auch nach Berlin. Aber uns fehlt einfach die schlicht und einfach die Flugverbindungen. Mhm. Ich weiß aber auch, dass Visit Berlin, dass als Marketing-Tourismus-Unternehmen dort auch sehr stark zusammenarbeitet mit unserem regierenden Bürgermeister. Selbst Sirocco hat sich dort auch engagiert, hat auch einen Brief an den regierenden Bürgermeister geschrieben, wo er auch sagt, wir brauchen das mehr, die Stadt braucht das mehr. Und ich glaube, es ist auch angekommen. Und bei der letzten Ministerkonferenz der östlichen Bundesländer, ich glaube, die war jetzt gerade erst vor 3-4 Wochen, wurde das auch stark thematisiert. Und ich hoffe, dass man dort auch ja zusammen mit der Lufthansa eine Lösung findet, wie wir das hier in Berlin ein bisschen mehr in Waage bringen können. Hoffen wir mal, dass es bald passiert.
Das sprechen hoffentlich nicht nur Sie als Hotel de Rome mit Stadt und Lufthansa.
Sondern
gibt es auch einen Schulterschluss.
Absolut, weil alle Hotels profitieren natürlich davon. Ja. Berlin hat unglaublich viele Übernachtungen und es steigt auch wieder, es geht in die richtige Richtung, aber es fehlt halt stark an internationalen Gästen, das sehen wir.
Jetzt gibt es ja ein paar Häuser Ihrer Klasse in Berlin, gar keine Frage. Auf welche Alleinstellungsmerkmale setzen Sie hier fürs Hotel de Rome oder wo sagen Sie, ja, da können wir auch den Unterschied machen? Oder anders gefragt, was ist Ihnen als sehr, sehr erfahrener Luxushotelier wichtig und mit was möchten Sie den Stempel hier aufdrücken?
Ich glaube, Berlin hat ganz viele wunderbare Luxushotels. Die Frage ist natürlich auch immer, wie definiert man Luxus? Ist es jetzt ein Luxushotel, weil es hat 5 oder 5 Sterne plus? Ist es das nicht klassifizierte, neu aufgemachte, trendige Hotel, was genauso Luxus ist und tollen Service bietet? Ich glaube, wenn ich mal jetzt den klassischen Luxusbegriff definiere und man sagt, naja, man hat halt ein Hotel mit einer gewissen Größe, die Zimmer eine gewisse Größe, eine gewisse Ausstattung, Pool, Concierge, Service, dann unterscheiden wir uns in diesem 5-Sterne-Luxussegment schon signifikant, würde ich sagen. Gerade wenn ich jetzt einen Adlon oder einen Ritz-Carlton nehme, das sind Häuser, die haben mehr als doppelt so viele Zimmer wie wir. Wir sind auch das einzige Haus, was in einem wirklich wahren historischen Gebäude ist. Jetzt das Stuhe mal ausgenommen. Mhm. Das ist ja im ehemaligen Botschaftsgebäude. Auch ein wunderschönes Haus, kleiner. Aber ich glaube, wir können hier in diesem Bereich dadurch punkten, dass wir mit unseren 145 Zimmern und Suiten das klingt jetzt immer so ein bisschen vermessen, weil ich weiß auch, dass Adel und Ritz und die Kollegen machen alle einen wunderbaren Job, aber wir möchten auch, weil es aufgrund dieser etwas kleineren, des kleineren Hauses etwas vielleicht nicht einfacher ist, aber es ist sehr viel ein persönlicherer Service, den wir auch weiter bieten möchten und auch tun. Und ich glaube, dieses Authentische, das unterscheidet uns vielleicht. Wir haben durch die Roccoforte-Marke natürlich auch eine ganz starke Philosophie. Das ist gerade die Familie, die bei uns im Vordergrund steht. Und das leben wir auch. Und ich glaube, dass wir dadurch vielleicht auch eine gewisse Art von Gefühl transportieren können, die auf unsere Gäste sich überträgt. Und das würde ich sagen, das ist unser großer Punkt. Natürlich dann die wunderbare Architektur, das Einzigartige. Unser Pool ist im ehemaligen Tresorbereich. Mhm. Sie laufen durch dieses Haus, egal in welcher Ecke, sehen Sie etwas, was 140 Jahre fast alt ist. Das ist schon beeindruckend. Und ich glaube, das macht genau diesen Reiz aus. Und auch, dass wir vielleicht ein bisschen weniger da sind, wo der Trubel ist, also weniger City West oder Potsdamer Platz, Brandenburger Tor, da ist sehr viel los. Wir sind so ein bisschen an der Seite, so ein bisschen, ich will nicht sagen versteckt, aber vielleicht ein wenig, ein wenig mehr Privatsphäre in gewisser Art und Weise. Das halt nicht, wenn Gäste anreisen, jeder direkt vor der Tür gleich sieht, wer kommt denn da an. Mhm. Ja, das ist in anderen Häusern vielleicht etwas schwieriger zu verstecken. Mhm. Ja, und das schätzen unsere Gäste sehr.
Ich habe verstanden, wie diese Philosophie von Familie Forte so eben auch durch die Besuche vor Ort mit Sohn, mit Kindern überschwappt, sage ich mal, auf die Kollegen. Andersherum, wie gibt's die Möglichkeit für Sie als GM und der einem dieser 14, 15 Häuser vorsteht, auch aktiv an der Marke Roquefort mitzuarbeiten?
Absolut ja. Ja. Das gibt es. Es gibt bei Roquefort, das Unternehmen ist ja auch jetzt in den letzten Jahren nochmal mehr gewachsen und durch dieses anstehende Wachstum hat man auch in unserem Head Office in London auch früh schon die Weichen gestellt, sich auch stärker aufzustellen, sei es im Bereich Human Resources, Learning and Development, Quality. Da haben wir in den letzten 12 Monaten sehr viele neue Personen eingestellt, die genau sich darauf fokussieren. Und aus diesen Positionen heraus wurden auch verschiedene Councils gegründet. Mhm. Das heißt, ich habe das große Glück, in der Quality Council mitzusitzen und wir tauschen uns regelmäßig aus, wo genau diese Dinge auch besprochen werden, wo es GMs aus verschiedenen Häusern gibt und Standards besprochen werden, Ideen besprochen werden. Insofern hat man da auch sehr viele Möglichkeiten mitzugestalten. Wir sind jetzt vielleicht nicht so in einem sehr starren Standardkorsett, sondern wir haben auch in allen Bereichen, F&B zum Beispiel, meistens auch keine Standards, eher Guidelines oder Recommendations. Mhm. Das heißt, man lässt uns also auch Spielraum in den Bereichen, weil es natürlich auch auf dieses Authentische und auch auf das Haus, das Land einspielen soll. Mhm. Man kann es nicht so Cookie-Cutter überall gleich machen. Und diese Freiheit, die wird einem GM, die wird einem F&B-Manager, einem Küchenchef auch gelassen. Wir haben den wunderbaren Support. Aber was ich ganz besonders schätze, ist, die Vorschläge werden gehört, sie werden evaluiert und dann teilweise auch umgesetzt.
Mhm. Ein Haus mit dieser Historie, steht sich das manchmal auch ein bisschen selbst im Weg? In puncto, was ihr sagt, also die Herausforderungen. Ich erinnere mich da gerne an meinen Podcast in Köln mit Herrn Plesser, Ernst Excelsior, wo er übrigens auch gesagt hat, diese Freiheit muss der Mitarbeiter haben, vom Auszubildenden an, um eben auch selbst wirklich sich als der Gastgeber im Moment zu sehen.
Ja? Korrekt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte, bevor ich das Haus wirklich in- und auswendig kennenlernen durfte, auch ein bisschen Bedenken. Ja, historisches Haus, man ist ein bisschen limitiert, weil man ja mit den Gegebenheiten, die man vorgefunden hat, arbeiten musste. Ja. Aber ich bin wirklich überrascht, wie optimal es damals auch geplant wurde. Also sei es jetzt die Verkehrswege für Mitarbeiter, Aufzüge, Office, natürlich. Fragen Sie jeden Hotelier, ich glaube, jeder Hotelier wird Ihnen sagen, ich habe nicht genug Lagerfläche. Mhm. Ist aber im Endeffekt auch nur eine Sache der Organisation und man hat meistens auch mehr Sachen, als man braucht. Also wenn man da auch ein bisschen aufräumt, dann hat man auch wieder mehr Lagerfläche. Nur insofern muss ich da wirklich sagen, auch die Warenannahme, die Anlieferung, die Tiefgarage, das ist schon sehr, sehr gut gelöst. Also vielleicht das Einzige, was uns limitiert ist, vielleicht, ich glaube, der barrierefreie Zugang, der ein bisschen schwierig ist. Unsere wunderschöne Dachterrasse zum Beispiel ist nicht barrierefrei zugänglich, ist auch einfach bautechnisch nicht möglich. Und insofern, das ist vielleicht etwas, wo ich sage, das würde man in einem Neubau vielleicht anders machen. Aber auch da finden wir Lösungen.
Ich habe mir mittlerweile einen Traum verwirklicht von Ronald.House, nenne ich das Format, wo ich einfach die ein oder andere Hotellobby einen Abend lang bespiele. Und da heißt es, Ronald wird zum Gastgeber für einen Abend. Ja, das war so mein, ich wollte einfach auch immer schon mal Hoteldirektor sein.
Ich musste ganz ehrlich
sagen, bin ich Teilzeit-Hoteldirektor.
Ich musste in das Ronald McDonald House denken, als sie das gerade sagten. Deswegen lachte ich gerade so. Aber okay.
Gibt es in einem Haus wie Ihrem auch Konzepte oder Überlegungen, sage ich mal, so eine Lobby aktiver zu bespielen und da auch die Gäste und vielleicht auch Gäste und Nachbarn zusammenzuführen? Weil das macht ja für mich am Ende auch so eine klassische Hotellobby aus, ne?
Ja, ich glaube, unsere Hotellobby, also die wir erst auch kürzlich renoviert haben, sehr viel mehr Leben reingebracht haben, mit den großen Palmen auch ein sehr mutiges Design auf unseren Lobby-Couchen.
Ja. Die mir sehr gut gefallen.
Auch. Danke. Ja, ich werde das gebe Bilder, ich gern weiter nach London.
Bilder noch beifügen, ja.
Also ich glaube, was mein großer Wunsch ist, wir haben ja direkt hinter der Lobby diesen wunderbaren Opera Court. Das sind zwei Bereiche, die auch mit diesem Skylight-Tageslicht versorgt werden. Das Opera Court oder der Opera Court ist bei uns in den kalten Monaten für Afternoon Tea der Ort. Aber ich möchte das Ganze erweitern. Ich möchte diesen Opera Court mehr als zusätzliche Lobby entwickeln. Und da haben wir jetzt ein paar Ideen, wie wir das umsetzen können. Jetzt ist natürlich ein wenig die Herausforderung, dass es ein unglaublich beliebter Raum ist, auch gerade für Veranstaltungen. Insofern, da permanent etwas zu installieren, wäre schwierig. Ich glaube, da würde man sich selber eher so ein bisschen ein Bein stellen, wenn man das komplett und permanent umwandeln würde. Aber wir wollen das einfach weiterführen. Es gibt hier im Haus auf jeden Fall auch, und das habe ich von meinem Vorgänger übernommen, einen kleinen Club, das ist der Bären 37, der gegründet wurde, wo wir sehr viele, nennen wir es mal Mover und Shaker aus Berlin in diesem Club haben, die wir regelmäßig auch einladen und mit denen hier das auch weiter zelebrieren. Wir haben eine gute Zusammenarbeit mit dem Arts and Nature Social Club, auch gerade was die Kunst angeht. Wir haben aktuell einen weiteren Künstler, Thomas Pöllmann, der bei uns im Haus seine Bilder ausstellt. Und ich glaube, dadurch bringen wir viele Gäste auch in dieses Hotel hinein.
Also auch Gäste, die eben da nicht zwingend hier schlafen.
Korrekt.
Aber sich irgendwo am Leben hier beteiligen.
Genau.
Ja. Ich finde es generell interessant, ne? Kooperation mit, einfach Kooperation, offen sein.
Genau so ist es.
Irgendwo ist es ja dann am Ende auch eine Kooperation mit Saudi-Arabien und da Gäste langfristig nach Berlin zu bringen. Ja. Aber natürlich gibt es da unternehmerisch so viele Möglichkeiten. Welches Haus von Rocco Forte werden jetzt so Ihr nächstes Wunsch-Reiseziel? Haben Sie schon alle gesehen?
Nein. Entschuldigung, nein, aber ich habe immer das ganz große Interesse, relativ schnell die Häuser zu besuchen. Und ich habe es doch bei Althoff tatsächlich geschafft, alle Althoff, Ameron, Urban Lofts auch besuchen und dort auch schlafen zu dürfen.
Da bin ich auch auf einem guten Wege.
Was fehlt Ihnen noch?
Urban Loft fehlt mir noch eins. Aber auch nur zwei gerade.
Ja, also.
Ich war noch nicht an Ihrer ersten Althoff-Station.
Ach so.
Von Althoff.
Im Seehotel Überfahrt.
Da war ich noch nicht.
Oh, das müssen Sie nachholen. Ja. Das ist wunderschön. Ich rufe gerne mal den Herrn Ludwig an, wenn Sie möchten. Vielleicht kann er mir mal sagen, wenn er noch ein Zimmerchen frei hat.
Sehr gern.
Nein, also ich hatte bisher schon das große Glück, unser Hotel in London, das Browns, zu besichtigen, das Savoy in Florenz, die Villa Igea in Palermo und Verdura Resort auf Sizilien. In Brüssel im Hotel Amigo war ich und natürlich im Charles. Also von unseren 14 Häusern hatte ich jetzt fast die Hälfte schon besucht. Mhm. Was auf jeden Fall ganz oben auf meiner Liste steht, ist das Balmoral, das Schloss Balmoral in Edinburgh. Da habe ich auch eigentlich schon geplant, jetzt zu Pfingsten hinzufahren, hat sich jetzt aber zeitlich doch nicht ergeben. Das heißt, muss ich jetzt aufschieben. Und natürlich nochmal die ewige Stadt Rom mit unseren beiden Häusern, das de Russy und das de la Ville. Das sind zwei Ikonen und das steht auch ganz oben auf der Agenda. Da muss ich auf jeden Fall ganz bald hin. Ich hoffe nur, dass ich das entweder jetzt vor dem Sommer noch schaffe oder vielleicht danach. Ich habe gehört, im Sommer sollte man nicht nach Rom fahren. Das ist ein bisschen warm.
Ja, in unserem Podcast damals im August 2021 sind wir ja detailliert auf ihren Werdegang mit Savoy, mit dem Plaza, mit den USA, wo auch ihre Kinder auf die Welt gekommen sind, eingegangen. Dürfen die jetzt auch auf die verschiedenen Touren mit, ab und an?
Ja. Ja. Sie waren mit in Florenz. Sie waren mit in der Villa Igea in Verdura. Da hatten wir das große Glück, letztes Jahr ein bisschen Zeit, Familienurlaub zu verbringen. Das ist auch wunderbar, dass es bei Rocco Forte auch möglich ist. Und ansonsten, Brüssel waren Sie auch mit. Mhm. Genau, da waren wir letztes Jahr im November. Ansonsten, der Rest ist eher dann geschäftlich. Und obwohl, was erzähle ich denn, im Charles waren Sie auch. Natürlich, also eigentlich waren Sie nur noch nicht im Browns. Ansonsten waren wir überall gemeinsam. Stimmt. Richtig.
Was macht es mit so einem Kind, wenn man sich doch oft in so schönen Häusern Die Antwort kann ich mir auch selbst geben, aber als noch junger Vater, sage ich mal, möchte ich ja wissen, wie es da weitergeht.
Ich glaube, also zum einen ist es natürlich schön. Sie genießen es sehr. Sie lieben den Roomservice. Sie lieben es, in die Pools der Hotels zu springen. Ich glaube, es ist aber auch ganz wichtig, Ihnen zu zeigen, es gibt halt nicht nur Luxus, ja, dass wir auch immer da versuchen, Spagat zu machen. Wenn wir Luxusurlaub machen, auch nochmal vielleicht einen Urlaub, der etwas einfacher ist, sei es eine Art Campingurlaub oder sei es auch ein Airbnb mal zu nutzen in Bereichen, die halt jetzt auch keine schönen Hotels haben. Also da versuchen wir die Balance zu halten. Was mich auf jeden Fall sehr gefreut hat, ist, dass jetzt erst letzten Monat einer meiner Söhne sein Schulpraktikum hier bei mir im Hotel de Rome gemacht hat. Mhm. Und das kam daher, dass er auch durch diese Erfahrung in den Hotels, das selber zu sehen, gesagt hat, Mensch, das möchte ich gerne machen.
Toll.
Und hat sich mit seinem besten Freund in Zug gesetzt, sind hier nach Berlin gefahren und haben eine Woche ihr Praktikum gemacht.
Das wäre so eine Frage gewesen, natürlich. Gibt es ja schon Tendenzen, dass einer sagt, das wäre auch ein Umfeld.
Gut, ich meine, die beiden sind 14, die werden 15 dieses Jahr. Ich glaube, es ist noch zu früh. Und ich, wenn er es machen möchte, würde ich mich sehr freuen, natürlich. Aber da ist kein Zwang, kein Druck. Ich glaube, wir sollen einfach machen, oder beide sollen einfach das machen, was sie möchten, was sie glücklich macht. Wenn es Hotellerie wird, wunderbar. Ich meine, es hat mir, meiner Frau, die ebenfalls in der Hotellerie gestartet ist, natürlich sehr viele Möglichkeiten gegeben, die Welt zu sehen oder auch zu erleben. Ich meine, man kann die Welt sehen, indem man reist, aber wenn man in anderen Ländern auch lebt, dann hat man nochmal ein ganz anderes Verständnis für das Land, für andere Kulturen. Mhm. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll. Und das, wenn ich das meinen Kindern mitgeben kann, das ist schon mal ein großer, wichtiger Punkt.
Ja, ich erinnere mich. London, Saint Martin,
ja,
Arizona,
ja,
wo sie überall schon waren. Jetzt aber einfach in Deutschland auch glücklich. So lange, in 10 Jahren waren sie in Stuttgart, im Schlossgarten.
Ja, genau. Ja, man darf aber auch nicht unterschätzen, was Deutschland zu bieten hat. Es wird immer so viel schlecht geredet in Deutschland. Ich glaube, dass man muss sich das mal von außen betrachten, dass es uns doch hier auch immer noch wirklich sehr, sehr gut geht und wir auf einem sehr hohen Niveau uns teilweise beklagen. Wir haben damals ganz klar die Entscheidung getroffen, aus den USA nach Deutschland zurückzugehen, aus familiären Gründen. Klar, für die Großeltern. Das war also die Hauptentscheidung, aber auch Schulbildung. Und das ist, glaube ich, etwas, worauf wir hier in Deutschland sehr, sehr stolz sein können. Und das war uns auch wichtig, dass unsere Kinder dort auch eine gute Schulbildung bekommen. Und insofern sind wir jetzt auch, oder seit über 10 Jahren, meine Familie wohnt auch noch in Stuttgart. Ich bin hier in Berlin, bin regelmäßig dann zwischen...
Fast Nachbarn.
Ja, genau, richtig. also fast regelmäßig, oder nicht nur fast, sondern regelmäßig in Stuttgart und versuche so oft es geht dann in die alte Heimat zu fahren, was nicht immer einfach ist. Die Distanz ist dann doch schon etwas größer. Aber es ist uns wirklich einfach sehr am Herzen gelegen, dass die beiden dort in ihren Schulen, in ihrem Freundeskreis bleiben können und dort auch einfach die Schulausbildung zu Ende machen. Das sind nur noch 3-4 Jahre, dann ist sowieso, dann werden die Karten neu gemischt und dann sehen wir, wie es weitergeht. Und dann vielleicht ist nochmal die Möglichkeit, wenn sie dann ausziehen, irgendwo studieren, dass man sagt, ja, dann bin ich offen und dann geht es vielleicht nochmal nach Südostasien oder Südafrika, ich weiß es nicht.
Hm. Ne? Ja, zoomen wir ein bisschen raus, kurz aus Berlin, aus Deutschland, aus Europa. Wo tut sich denn gerade wirklich was in der gehobenen Hotellerie? Wo schielt man so ein bisschen hin, wo kann man sich inspirieren lassen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt kaum Märkte, die nicht schon irgendwie immer weiter erschlossen werden. Interessanterweise sehe ich aber, dass auch gerade viele große Marken wieder sehr stark nach Europa kommen. Beispiel Rosewood. Haben jetzt München, Wien neu eröffnet. Eröffnet jetzt Schloss Fuschel. Also ich sehe, dass doch irgendwo, nachdem vor Jahrzehnten man immer raus in die Welt gegangen ist. Ich erinnere mich, Kempinski mit seinem großen Push nach China, wo dann auf einmal Hotels in China bekannt gegeben wurden, wo ich mir dachte, von der Stadt habe ich noch nie was gehört damals. Und man dort erstmal gelernt hat, wie viele Millionen Städte es dort gibt. Und ich glaube, gerade Europa wird wieder immer mehr interessant. Wir als Rocco Forte, die in Europa schon stark vertreten sind mit der Marke, wir schauen natürlich stark Richtung USA. Wir haben eine unglaublich große Fanbase, sage ich mal, in den USA, was die Marke angeht. Und da wäre es natürlich auch schön, wenn wir dort eine Repräsentanz haben. Und da ist natürlich New York ganz oben auf der Liste.
Eben auch, weil Sir Rocco Forte da oft selber ist.
Ja, ist er. Und was auch ganz unglaublich interessant ist, dass Sir Rocco auch in seinen wirklich noch sehr jungen 79 Jahren topfit immer auf diese unglaublich interessanten Roadshows geht, wo er wirklich durch die ganzen USA reist. Ich weiß, jetzt erst in 10 Tagen geht es nach Mexiko, Houston, dann geht es nach Dallas, wenn ich mich nicht täusche, Phoenix, interessanterweise auch, nach Arizona. Und er ist überall dabei, besucht Travel Agents und das beeindruckt mich. Und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, dass wir dort auch in den USA so einen großen Zuspruch zu dieser Marke haben.
Ja, aber das war sicherlich auch die Basis von vielem, ne?
Und deswegen müssen wir auch dann auch mal ein Haus in den USA öffnen.
Und spannend ist ja auch wirklich, wenn man bedenkt, dass die Marke Rocco Forte ja gar nicht mal so alt ist, ne? Die wurde
1995 gegründet, ja. Nachdem die Trust House Forte leider ja zerschlagen wurde. Und er hat sich damals, und das sagte er auch in einem der Interviews zu der damaligen Zeit, auch geschworen, ich baue das wieder, ich komme zurück. Mhm. Und er hat es wirklich auf beeindruckende Art und Weise getan.
Und verkörpert irgendwo dann den Gastgeber wie aus dem Bilderbuch, oder? Mit diesem persönlichen, nahbaren Stil.
Absolut, absolut. Und ich glaube, seine ganz große Stärke ist so sein Charme. Also er hat wirklich diese natürliche Fähigkeit, Leute für sich zu gewinnen. Aber nicht mit einem Kalkül, sondern als naturell. Und das ist wirklich beeindruckend.
145 Zimmer haben Sie hier in Berlin. Wie viele Mitarbeiter braucht es da ungefähr, um so ein Haus zu führen?
Also wir haben 177 Festangestellte. Dann natürlich Aushilfen. Also wenn man so nach diesem schönen im Hoteliers-Lingo FTE gesprochen, sind wir knapp über 200.
Das heißt, Sie kümmern sich um dann doch auch 200 Seelen
und
deren Familien.
Ja, genau so ist es. Genau so ist es.
Das vergisst man manchmal so ein bisschen als Außenstehender, was da eigentlich für eine Unternehmensgröße.
Man unterschätzt es auf jeden
Fall. Man unterschätzt
es, bedeutet. Ja. Weil man natürlich auch viele Kollegen hat, die im nicht sichtbaren Bereich arbeiten. Mhm. Und das ist unsere Aufgabe als Leadership-Team, die auch sichtbar zu machen, ja, sei es im Housekeeping, sei es im Stewarding, Küche, Technik, das sind alles Bereiche, die maßgeblich zu dem Erfolg und der Gästezufriedenheit natürlich beitragen, die aber oft übersehen werden. Ja, man sieht den Maître im Restaurant, man sieht den Guest Relations Manager, den Concierge, den Doorman, die vor der Tür stehen, aber die spielen alle einen ganz wichtigen Part in dem großen Ganzen.
Wie wichtig und ist es auch manchmal so, dass diejenigen, die Kollegen, die man nicht sieht, auch mal die Gäste sehen oder an das geliebte Produkt? Das ist wahrscheinlich nicht der Fall.
Eher weniger. Natürlich.
Oder gibt es einfach Bereiche, wo man sagt, ne, das ist einfach rein administrativ da oder technisch?
Nein. Also das nicht. Unsere Kollegen sind natürlich im ganzen Haus unterwegs. Logisch.
Genau, das war so die. Gehen. Richtig, anders, ja. Eigentlich kann man sich da nicht aus dem Weg gehen. Ja.
Nein, kann man nicht. Ja.
Kann man, will man nicht.
Natürlich ist man als, nochmal, ich komme auf das Beispiel, als Doorman, wo man jeden Gast begrüßt, ein ganz anderes Gesicht für den Gast.
Direkt mit Namen kannte.
Schön.
Warum auch immer. Das Geheimnis werde ich jetzt nicht versuchen zu entlocken.
Weiß ich jetzt auch nicht, wie das sein konnte. Nein, aber wir haben auch viele Kollegen, die das vielleicht auch gar nicht möchten, die vielleicht auch sagen, ich arbeite lieber ein bisschen für mich und sind da auch vollkommen fein und zufrieden mit. Insofern, das muss man einfach respektieren. Was ich sehr, sehr schätze, ist, dass wir auch mal unsere Köche teilweise auch mal vielleicht rauskommen, auch vielleicht mal einen Gang servieren. Das passiert. Ich finde es sehr schön, dass wir sehr viele Stammgäste haben, die auch einen tollen Bezug schon zu diversen Kolleginnen, die im Housekeeping arbeiten, aufgebaut haben und auch immer sich freuen, wenn die gleiche Kollegin dann da ist oder der gleiche Kollege sich drum kümmert. Das finde ich schön, wenn das von den Gästen auch gesehen wird. Wir als Leader tun da unser Bestes, das natürlich auch wiederzugeben. Also das ist auch dann mit Recognition. Es gibt einmal im Jahr die internationale Housekeeping Week zum Beispiel. Wir haben eine Culinary Chefs Week, die wir auch durchführen und alles das so den Mitarbeitern diese Recognition auch geben. Und das ist etwas, das kann man nicht genug machen.
Fällt es Ihnen mit so einer großen Marke im Hintergrund dann leichter als anderen, Mitarbeiter zu halten, Mitarbeiter zu finden?
Ich glaube, es ist leichter, aber es ist nicht leicht. Wir sehen besonders auch vor Corona schon, aber besonders seit Corona sehen wir natürlich einen ganz großen Mangel an Fachkräften. Ich unterhalte mich mit vielen Kollegen und jeder stellt die gleiche Frage: Wo sind denn alle hin? Ich glaube, es gibt unglaublich viele tolle Mitarbeiter draußen. Unsere Aufgabe ist es, sie davon auch zu überzeugen, dass sie bei uns im richtigen Haus sind. Jetzt sage ich nicht, wir machen einen besseren Job als die Kollegen hier in der Stadt oder anderswo in Deutschland. Ich glaube, jeder muss für sich entscheiden, was er tut. Ich glaube, was wir am besten machen können, ist dieses familiäre Gefühl weiterzugeben. Und es macht mich stolz zu sehen, dass wir unzählige Mitarbeiter haben, die teilweise seit Tag 1 hier arbeiten und von unseren Gästen auch sehr geschätzt werden. Das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal, das haben andere Hotels auch. Aber es ist ein sehr positives Zeichen. Wir haben große Herausforderungen, gerade im Bereich Front of House, Kollegen zu finden, weil wir natürlich auch wählerisch sind. Ich glaube aber auch, dass was vor 20 Jahren, als ich meine Ausbildung beendet habe, sehr attraktiv war, das Front Office, das hat sich ein bisschen gedreht, weil man die Tätigkeiten, die man ausübt, man ist freundlich zu den Gästen, man begrüßt sie, man kümmert sich um Probleme, man organisiert. Ich sage das immer so gerne, für mich ist das Front Office so ein bisschen wie der Kopf eines Tintenfisches. Das Hotel ist der Tintenfisch und das Front Office ist der Kopf, der denkt und lenkt und die Arme müssen dann gesteuert werden, weil alle Gäste Anfragen gehen eigentlich fast immer noch über das Front Office und werden daraus wieder weiter kommuniziert. Und diese Tätigkeiten bieten aber auch andere Bereiche, andere Branchen an. Und da ist natürlich, was Arbeitszeit angeht, die Hotellerie vielleicht nicht die attraktivste. Ich finde es aber sehr schade, weil, und das hatte ich beim letzten Podcast schon gesagt, der hieß, mein rechter Platz ist leer, dass ich immer begeistert bin, wenn ich junge Menschen sehe, die weiter für die Hotellerie brennen und diese Leidenschaft haben. Und da gibt es genug. Wir müssen sie überzeugen, nur wieder zu uns zurückzukommen. Jetzt können wir in der Hotellerie schwieriger als andere Branchen vielleicht ein Homeoffice anbieten, denn das Rührei bringt sich ja nicht über Zoom an den Tisch. Ja, da muss wirklich einer hinkommen. Aber ich glaube, und das hat meine geschätzte Kollegin Dr. Caroline Krippel-Kretschmann gesagt, Arbeit kann auch erfüllend sein und auch das direkte Feedback vom Gast, das Lächeln, das Dankeschön, das erlebt man auch wirklich nur, wenn man auch dann dort ist. Und ich habe sehr viele auch Kollegen, die vielleicht auch mal Hoteldirektoren waren, die Hotellerie verlassen haben, die sagen, Mensch, mir fehlt so ein bisschen dieser Zusammenhalt, mir fehlt das Aktive, mir fehlt dieses Kribbeln. Und das ist positiv, weil die Branche bleibt unglaublich interessant, spannend, aufregend. Kein Tag ist wie der andere. Kann gut, kann schlecht sein. Aber ich glaube, sonst wäre ich nach nicht über 20 Jahren nicht auch noch in dieser Branche, wenn es mir nicht jeden Tag Freude bereiten würde.
Ja, es immer spannend einfach, ne?
Absolut.
Und wer weiß, wer da gerade so bei einem im Haus ist, ja?
Genau.
Sie sagen, die jungen Menschen, die gibt's.
Ja.
Die muss man nur finden.
Ja.
Gibt's aber deutlich weniger, meinen Sie?
Ja.
Die sich...
Gibt es deutlich weniger. Ob es jetzt mit Geburtenstärken, Jahrgängen zu tun hat, sei jetzt mal dahingestellt. Auch zu meiner Zeit ich habe 2000 meine Ausbildung begonnen, gab es unglaublich starke Azubis, wenn ich jetzt beim Thema Auszubildende bleibe. Es gab auch Azubis, die vielleicht nicht den gleichen Anspruch hatten wie andere. Das hat ja schon immer existiert. Das ist ja kein Generationsproblem, sondern es gibt immer die, die wirklich dafür brennen, und die muss man einfach finden. Es ist einfach nur schwieriger geworden, sie auf einen aufmerksam zu machen, weil jedes Unternehmen natürlich ein sehr starkes Employer Branding betreibt, sehr viel mehr Fokus auch darauf legt, weil es auch notwendig ist. Ja, ich erinnere mich, dass wir in unserer Ausbildung, als wir in der Abteilung Porter waren, dann immer diese Gänge zum Postamt gemacht haben. Und diese großen gelben Postkisten mit den damals noch sehr populären DIN A4 Bewerbungsmappen kistenweise ins Hotel gebracht haben, jeden Tag, weil sich so viele beworben haben. Die Zeiten sind lange vorbei, aber dennoch kriegen wir wirklich tolle Bewerbungen. Es sind nur wirklich deutlich, deutlich weniger.
Ja, und dann gibt es ja eben auch die Möglichkeit, ich meine, für jemanden, der vielleicht per Zufall auf einen Hotel-Podcast stößt, aber es gibt natürlich Möglichkeiten,
würde mich freuen,
innerhalb
auf jeden
eines Hotels mit all diesen verschiedensten Bereichen, innerhalb einer Gruppe wie Rocco Forte, innerhalb einer Stadt, an verschiedenen Standorten einfach weiterzuentwickeln, wie wirklich nirgendwo sonst. Ja.
Absolut. Und das Lustige ist, dass als ich das Hotel in Stuttgart schließen musste, mehrere Kollegen hier auch nach Berlin gewechselt sind, die ich auch regelmäßig in anderen Häusern auch noch sehe und mich austausche. Es freut mich, dass ich auch sehe, dass die ja auch diese Karriereschritte gehen konnten
auch da.
Und die Chance haben.
Richtig,
und das macht mich auch ein bisschen stolz zu sehen, wie toll die sich entwickelt haben und immer weiterentwickeln.
Das hat wirklich, war ein besonderer Hotel-Podcast, Herr Schwer, für
Danke.
Mich. Weil doch schon über 100 Episoden dazwischen liegen.
Ist das jetzt die 103. heute?
Das ist die 100.
Das wäre ja von der 3. zur 103., das wäre ja ganz witzig eigentlich.
Da haben Sie recht.
Oder?
Das ist die 103., ja.
Genau. Ist jetzt wirklich,
ja,
ne?
Ja, absolut.
Als ob wir es geplant hätten, oder?
Schön.
Als ob wir es geplant
hätten. Ja, wir haben an dem Termin ja schon ein bisschen gearbeitet, aber…
Genau.
Hat nie so recht.
Dann sollte es genauso sein, dass wir uns jetzt erst heute zur 103. Folge treffen, oder?
Wahrscheinlich.
Ich glaube.
Genau. Das Schicksal. Super.
Genau. Herr Arndt, vielen Dank, dass Sie auch hier in Berlin sind und dass Sie auf, ich weiß, Ihr Zug geht auch in kurzer Zeit, aber dass Sie das auf jeden Fall noch eingeplant haben. Ich habe von Anfang an mir gewünscht und gehofft, dass dieser Podcast so einen Erfolg auch haben wird, und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg, tolle, spannende Gäste in Ihrem Podcast zu haben, tolle Gespräche zu führen. Es ist immer wieder schön auch zu hören, wie andere Kollegen sprechen, und machen Sie einfach weiter so. Viel Erfolg.
Danke, Herr Schwer. Ihnen alles
Sehr
Gute
gerne.
Ihrem Haus.
Dankeschön.
Und natürlich auch liebe Grüße an die Familie.
Richtig aus. Und wenn nicht, komme ich mal in der Nachbarschaft, wenn ich in Stuttgart bin, komme ich einmal auf einen Kaffee bei Ihnen vorbei.
Sehr, 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 sehr gerne.
Machen wir das so.
Sie sind herzlich eingeladen. Alle
Vielen Dank.
Zusammen. Merci.
Dankeschön.